Guten Morgen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, kann unser Herz heil und stark werden. Das spricht uns heute die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet zu. Sie ist ausgebildet in Traumatherapie. Im Laufe ihrer therapeutischen Tätigkeit hat Peggy Paquet eine körperorientierte Gesprächstherapie zur Heilung von emotionalen Schmerzen, die liebevolle Zwiesprache, entwickelt. Die liebevolle Zwiesprache kann selbstständig erlernt werden und eingeübt werden. Und so kann ohne fremde Hilfe mit dem, was innerlich zu schaffen macht, was tiefe Gefühle auslöst, heilsam umgegangen werden. Frau Paquet arbeitet in eigener Praxis in Germering bei München, hält Seminare und Fortbildungen. Und heute hat sie sich auf den Weg gemacht in unser Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Paquet.
Guten Morgen und grüß Gott, Frau Böhler. Es ist schön, wieder hier zu sein.
Wie heißt es immer so schön? Nobody is perfect. Niemand ist perfekt. Auch Eltern nicht. Kein Mensch macht immer alles richtig und dennoch hinterlassen gerade Erfahrungen aus der Kindheit tiefe Spuren in unserem Leben. Vielleicht haben Sie auch Erfahrungen damit, liebe Zuhörer. Peggy Paquet möchte uns heute auf diese Spuren aufmerksam machen. Spuren, die vielleicht auch tiefe Wunden in unserem Herz hinterlassen und unser gesamtes Sein prägen. Spuren, die sich nicht einfach wegwischen lassen. Peggy Paquet wird uns heute in ihrem Dialogvortrag auf den Weg hinführen des Bewusstseins, des Hinschauen und der Heilung führen. Ja, unsere Lebensgeschichte bietet uns Material, mit dem wir arbeiten können. Wir sind keine Opfer unserer Vergangenheit. Jesus Christus ist der innere Heiler, der uns mit unseren Selbstheilungskräften in Verbindung bringt. Es liegt in unserer Verantwortung, ob wir unsere Lebenswunden zu Perlen werden lassen. Ja, und dazu möchten wir Sie heute einladen, auf dem Stück dieses Verwandlungs-, dieses Heilungswegs mit uns zu gehen, das Staub, das Sand ja zu Perlen werden lässt. Wir sprechen jetzt konkret darüber, welche Verletzungen Kindern zugefügt werden können, wie Kinder darauf reagieren und wie sie sich später auswirken, wenn man erwachsen ist, also wie wir heute sozusagen dastehen. Und letztlich geht es uns heute darum, wie unsere Wunden aus der Kindheit als Erwachsene heilen können. Und dabei gehen wir Schritte mit ihnen, Schritte der Heilung. Frau Paquet, warum wirkt elterliches Verhalten langfristig schädigend und verletzend auf kleine Kinderseelen?
Da müssen wir wirklich unterscheiden. Also wir machen ja alle Fehler bei der Erziehung. Ja, keine Mutter, kein Vater kann immer alles richtig machen. Wir können nicht immer emotional zur Verfügung stehen, wenn wir selber vielleicht emotional gerade zu kämpfen haben. Und wir sind auch immer mal wieder genervt und überlastet. Ja, die Doppelbelastung zwischen Arbeit und Familie ist ja auch gerade für Frauen ein Thema. Aber in der Regel wird das den Kleinen wenig schaden, solange sie eine stabile Bindung an die Eltern haben und ausreichend Liebe bekommen. Und wenn wir vielleicht ein Kind mal angeschrien haben oder auch ungerecht waren, wenn wir dann fähig sind, uns bei unseren Kindern zu entschuldigen, dann kann dies diesen verursachten Schmerz bei den Kleinen ausreichend heilen. Langfristig verletzend wirkt elterliches Verhalten dann, wenn es die psychischen Bewältigungsmechanismen des Kindes überfordert. Also das Kind erfährt eine Stresssituation und kann sich nicht ausreichend regulieren und entspannen. Also das Nervensystem fährt hoch und fährt nicht ausreichend wieder runter. Und das passiert, wenn das verletzende Verhalten der Eltern zu oft, zu heftig und zu unberechenbar ist. Also das sind drei wichtige Kriterien. Zu oft, zu heftig und zu unberechenbar.
Was zählen Sie zu Verletzungen, die Eltern ihren Kindern zufügen können? Wovon werden Sie heute konkret sprechen?
Das ist wirklich wichtig, das ein bisschen auszuführen, weil uns vieles davon nicht so bewusst ist. Manches erscheint normal, manches Bemerkt man gar nicht so. Also ich denke, verbale Verletzungen sind bekannt. Da kommen Sätze, wie blöd kann man eigentlich sein? Auch spinnst du, ist auch so eine abwertende verbale Verletzung. Oder du Memme, du Heulsuse, sind immer noch Worte, die Eltern ihren Kindern an den Kopf werfen. Oder auch das Kind als wertlos oder schlecht zu bezeichnen. Du bist ein böses Kind. Oder das Kind ständig zu kritisieren und andauernd zu nörgeln. Bekannt sind natürlich körperliche Misshandlungen, Anwendung körperlicher Gewalt mit den Händen, den Fäusten, mit Gürteln, mit Schuhen und Ähnliches ist leider noch viel zu oft an der Tagesordnung in Familien. Sexueller Missbrauch natürlich. Wichtiger Punkt, der immer mehr in den Mittelpunkt der Forschung rückt, ist emotionaler Missbrauch. Dazu zählen wir, das Kind zu ignorieren, also bewusst zu ignorieren als Strafe, es nicht zu beachten und die Kommunikation zu verweigern. Ja, das nennt man auch stille Gewalt. Die Kinder herabzusetzen, die Gefühle der Kinder zu bagatellisieren und abzuwerten. Kinder zu manipulieren, einzuschüchtern, zu erpressen. Wenn du das nicht tust, was ich willst, dann wirst du dies oder jenes erleben. Die Kinder zu isolieren, also aus dem Familienleben auszuschließen. Geh vom Essenstisch, geh in dein Zimmer, heute brauchst du nicht wieder rauszukommen. Oder auch die Kinder von anderen Kindern fernzuhalten.
Aber manchmal sind das doch wichtige Erziehungsmaßnahmen, dass ein Kind sich kurz zurückzieht, innehält.
Wenn das Kind das freiwillig macht, aber wenn es weggeschickt wird und dann auch keine Chance hat, wieder in Kontakt zu treten mit den Eltern, ist das eine Verletzung.
Und Sie sprechen sicherlich jetzt nicht davon, mal wegzuschicken?
Also ich halte überhaupt nichts davon, ein Kind wegzuschicken, so überhaupt nicht. Ich habe das mit meinem Sohn ein einziges Mal gemacht. Der beschwert sich heute noch darüber. es gibt Studien von Kindern, die häufiger vom Familientisch weggeschickt wurden, ausgeschlossen worden, dass es tatsächlich Veränderungen, nachweisliche Veränderungen im Gehirn gibt. Und das sind ja wirklich nur kleinere Sachen. Aber das hat einfach einen Effekt. Das ist ein Kontaktabbruch. Ja, und das ergibt einen großen, großen Stress im Nervensystem des Kindes, weil die Eltern nicht zur Verfügung stehen als Kontakt, um das auch Ganze wieder zu regulieren und zu klären miteinander. Ich halte das für eine Erziehungsmaßnahme, die ich in keinem Fall anwenden würde. Also ich kann als Eltern, wenn ich überlastet bin, sagen, ich gehe jetzt mal aus dem Zimmer, ich pack's gerade nicht und komme wieder. Ja? Also ich reguliere mich oder schau, dass ich wieder runterkomme, um dann mit meinem Kind wieder in Kontakt zu treten. Das ist legitim und oft hilfreich, aber die Kinder wegzuschicken, bin ich nicht dafür. Dann gibt es bei emotionalem Missbrauch auch den Punkt, dass Kinder als emotionaler Mülleimer, sagt man, missbraucht werden. Also ein Elternteil hetzt bei dem Kind über das andere Elternteil oder klagt über seine Sorgen. Also die Kinder sind da komplett überfordert und da sind der falsche Ansprechpartner. Und Sie müssen sich mal vorstellen, die Mutter hetzt über den Vater, der Vater kommt heim und die Mutter sagt, du musst jetzt lieb sein zum Vater. In was für ein Spannungsfeld das Kind gebracht wird, weil es ja die Mutter liebt und ist dann böse auf den Vater, weil der Vater so gemein zur Mutter ist und dann soll es lieb zum Vater sein. Und solche und ähnliche Konstellationen sind gang und gäbe, machen aber ganz, ganz viel mit dem Kind. Also wie so eine innere Spaltung erzeugen die.
Tritt sicherlich auch sehr oft in Beziehungen auf, wo sich Eltern getrennt haben.
Da erst recht, aber es tritt auch in Beziehungen auf, wo Eltern zusammenleben mit großem Spannungspotenzial, wo ständig gestritten wird, dass wenn die Eltern getrennt leben, Kinder missbraucht werden, ist auch bekannt. Also in beiden Fällen schlimm.
Jetzt hören uns sicherlich auch Eltern zu von noch recht jungen Kindern, also nicht nur Erwachsene, die traumatisiert sind. Wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, unser Herz kann heilen und stark werden. Unser Thema heute in der Lebenshilfe. wie kann es mir gelingen, da mein Kind herauszuhalten, wenn ich merke, dass mir das einmal rausgerutscht ist, weil ich mich einfach emotional entladen habe und entladen
dann
musste.
Dann macht Sinn, das richtig zu stellen. Dann macht Sinn, sich wirklich zu trauen, zu sagen, egal wie alt das Kind ist, die verstehen das auf ihre Weise, zu sagen, du, das war jetzt nicht richtig von mir. Und dem Kind auch zu sagen, das ist nicht deine Verantwortung, da kümmere ich mich drum. Also das ist eine ganz klare Ansage und die versteht ein Kind auch. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe mit meinen Kindern, gehe ich hin und bringe es wieder in Ordnung, so gut es mir gerade möglich ist. Dazu sagen, das vergeht schon wieder, das bleibt, das hinterlässt Spuren. Jetzt nicht immer dramatisch, aber hinzugehen und das richtig zu stellen. Und das stärkt auch meine eigene Selbstachtung, wenn ich das machen kann. Genau, zu emotionalen Missbrauch zählen wir auch, das Kind nicht zu fördern. Also wir kennen das gerade bei Eltern mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung oder Borderline-Störung, dass sie die Kinder immer so klein halten. Ja, auch in ihren Fähigkeiten nicht fördern. Weiterhin zählen wir dazu, dem Kind Schuldgefühle aufzuladen. Weil du so böse bist, bin ich krank. Das ist nur ein Beispiel. Also das ist auch noch an der Tagesordnung. Dem Kind körperliche Nähe und Liebe zu entziehen, das Androhen von Strafen, die Grenzen des Kindes zu überschreiten oder das Kind ständig zu kontrollieren. Was ich auch immer wieder höre in der Praxis, ist, dem Kind zu viel Verantwortung zu übertragen. Für ein Geschwisterkind, weil ein Kind kann das ja nicht unterscheiden, dass es die Verantwortung nicht zu tragen hat. Mhm. Für ein Elternteil die Verantwortung übernehmen. Schau du, dass es der Mama gut geht. Mhm. Oder auch für den Haushalt. Auch religiöse Werte können benutzt werden, um Kinder zu beschämen, zu verdammen oder einzuschüchtern. Also wenn Kindern in ihrer ganz normalen Entwicklung die Todsünde unterstellt wird oder sie ihnen mit der Hölle und dem Teufel gedroht wird. Ich hatte gestern erst Gespräch mit einem Klienten, der sagt, die Großmutter hat das immer gesagt, ich hole der Teufel. Er hat gesagt, er hat die ganze Kindheit davon geträumt, dass ihn der Teufel holt. Also so Albträume gehabt. Und was Eltern nicht taten, ist auch verletzend. Also wenn ein Kind viel alleine sich selbst überlassen wird, wenn die Eltern sich nicht adäquat um die Bedürfnisse des Kindes kümmern, auch unterlassene Hilfe, zum Beispiel der Vater schlägt das Kind und die Mutter geht weg und greift nicht ein. Und wir reden hier auch von subtilen Verletzungen, die oft nicht bewusst sind. Also Eltern können ein Kind mit Blicken, Gesten und dem Tonfall zutiefst verletzen, ohne dass es Außenstehenden auffällt. Also was die Eltern damit gemeint haben, erfüllt und schmerzt nur das Kind, ohne dass es das beweisen kann. Ja? Und manchmal scherzen Eltern auch darüber, wie hässlich, dumm oder ungeschickt ihr Kind ist. Also die verpacken das so in scheinbare Scherze. Und deshalb können sich Kinder nicht dagegen wehren. Dann wird ihnen gesagt, ja, du verstehst keinen Spaß, nicht mal Humor hast du. Und dabei sind diese Bemerkungen giftig und zutiefst verletzend. Also wenn man einmal dafür sensibilisiert ist, man nennt das auch perverse Kommunikationstechniken, dann hört man das sehr wohl. Da dreht sich einem wirklich der ganze Magen um, wenn man solche Dinge hört.
Also das waren jetzt Beispiele von Verletzungen, die Kindern zugefügt werden können. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann wird sie von einem Elternteil oftmals zugeführt oder von beiden, aber ja, in unterschiedlichster Weise. Weil da taucht nämlich die Frage auf, wenn ein Elternteil verletzend ist in einer Situation, aus welchen Gründen auch immer, was ist Ihre Erfahrung? Wie reagieren dann der andere Elternteil?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil in der Therapie konzentriert sich alles immer auf diesen verletzenden Elternteil. Und das andere Elternteil hat ja eine genauso große Wirkung.
Ja, der wird auch gerne so als Buhmann auch vielleicht hingestellt.
Ja, genau. Also nicht selten schaut das andere Elternteil weg aus Abhängigkeit, Hilflosigkeit oder um sich selber zu schützen. Also sie verraten ihre Kinder, was diese Verletzung noch enorm vertieft. Und auch das muss angeschaut werden. Und wenn das andere Elternteil selbst Verletzungen durch den Partner erfährt, stellt es sich gern als Opfer dar. Ja, das eine ist der Buhmann, das andere das Opfer. Und dann bemühen sich die Kinder zusätzlich dazu, dass sie von dem einen Elternteil so viel Verletzung erfahren, bemühen sie sich noch um das andere Elternteil, es diesem recht zu machen und es zu trösten. Ja, dass das Spannungsfeld wird dadurch noch größer. Und manche Elternteile sind in einer sogenannten Co-Abhängigkeit von ihrem Partner. Das tritt zum Beispiel bei Alkoholismus auf oder bei Partnern mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Da habe ich letzten September, 21. September 2016, auch hier eine Sendung bei Radio Horeb drüber gemacht, über die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und diese Elternteile missverstehen ihre Co-Abhängigkeit als Liebe. Und was ich diesen Elternteilen in der Praxis immer wieder bewusst mache, dass ihre Hauptaufmerksamkeit zum Partner fließt und sie zu wenig für die Kinder haben an Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich Elternteile, die kümmern sich liebevollst um ihre Kinder und verteidigen so gut sie es können gegen den Aggressor, schaffen es aber nicht, sich von dem aggressiven Partner zu trennen und bringen damit ihre Kinder nicht in Sicherheit. Ja. Also es gibt Situationen, da braucht es eine räumliche Trennung, weil die Kinder in permanenter Angst leben und gar nicht mehr runterkommen. Und da gibt es eine ganz wichtige Priorität zu setzen. Die Kinder kommen in der Priorität vor dem Ehepartner, denn die Kinder sind die schutzlosen, verletzlichen Beteiligten. Und wie Sie schon ansprachen, besonders dramatisch ist es, wenn beide Elternteile verletzend sind. Das kommt auch immer wieder vor. Und wenn das Kind dann außerhalb der Kernfamilie keine emotional gesunde und liebevolle Bezugsperson hatte, Großeltern, Lehrer, Eltern von Freunden, also der Start ins Leben ist besonders schwer, wenn da eine Bezugsperson außerhalb fehlt. Eine Bezugsperson, die den Kindern klar macht, was normal ist und was nicht. Mhm.
Vielleicht, dass Sie das noch einmal erklären. Die Kinder kommen in der Priorität vor dem Ehepartner, denn sie sind, wie Sie eben gesagt haben, schutzlos verletzliche Beteiligten. Was Beziehung betrifft, viele Eltern möchten gerne eine gute Beziehung zu den Kindern haben, stellen ihre Kinder, sagen wir mal, über alles, auch manchmal über eigene Bedürfnisse. Und in der systemischen Therapie ist es doch aber auch üblich zu sagen, Partnerschaft kommt vor Elternschaft, dass ich also eine gesunde Beziehung, eine gute Beziehung.
Reden wir von einem gesunden Familienleben. Wenn ein Elternteil verletzend ist und das Auswirkungen auf das Kind hat, haben wir ein krankes System. Und da muss das Kind geschützt werden, da ändert sich die Priorität.
Und dann gilt es wieder darum, wenn die Situation vorbei ist, die Beziehung zum Partner zu pflegen, auf
wenn der Partner fähig ist, dieses verletzende Verhalten zum Kind zu beenden.
Wie reagieren Kinder auf die Verletzungen ihrer Eltern?
Das ist ein umfassendes Thema. Ich kann es wirklich nur ganz kurz behandeln. Ich habe das, glaube ich, in einigen Sendungen auch dargestellt, auch um die Verlassenheitswunde oder die Wunde der Selbstablehnung. Da hatte ich ja auch Sendungen, wo ich das ausführlicher beschrieben habe. Da kleine Kinder ihre Eltern als Maßstab sehen, glauben sie ihnen. Und sie halten sich selbst für falsch und nicht liebenswert. Das passiert unbewusst. Und diese Überzeugungen gehen wirklich sehr tief und haben gravierende Auswirkungen auf das Leben. Also im Extremfall wirklich so Menschen, wenn die vor uns stehen, stehen die mit so einer Botschaft da, entschuldigen Sie, dass ich auf der Welt bin. Ja, also da können wir davon ausgehen, dass da tiefe Verletzungen geschehen sind. Also Kinder, die emotionale und körperliche Verletzungen erfahren haben, gehen in einen innerlichen Rückzug. Sie spalten ihre schmerzhaften Gefühle ab, also die werden aus dem Bewusstsein abgespalten und in ihren Körpern bilden sich Spannungsmuster. Also wenn wir emotionalen Schmerz verdrängen, gibt es eine Kontraktion in unserem Körper. Das passiert über die Psoas-Muskelgruppe. Also das ist die Muskelgruppe, die ist primär fürs Überleben zuständig ist. Es gibt eine Kontraktion nach innen. Und wenn die Spannung sich nicht wieder lösen kann, bleibt Spannung im Nervensystem. Und das äußert sich zum Beispiel in Symptomen bei Kindern wie Schlafstörungen, Aggressionen, Konzentrationsstörungen oder auch Depressionen. Also wir müssen bei dem sogenannten ADHS immer nach traumatischen Mustern forschen. Ja, also es gibt natürlich verschiedenste Ursachen für so ein Verhalten wie bei ADHS. Aber ich weiß es aus der Kindertraumatherapieausbildung, dass manche Kinder, die wirklich ihr Nervensystem wieder entspannen können, dass diese ADHS-Symptome völlig verschwinden. Wenn Kinder mit ihren Ängsten, ihrer Wut und Hilflosigkeit ohne Unterstützung einer Bezugsperson sind, also gerade kleine Kinder, brauchen das Nervensystem eines Erwachsenen, um sich selber zu regulieren. Ja, wenn das nicht da ist, müssen sie ihre starken, überstarken Gefühle selbst managen. Und das tut unser Nervensystem mit einem sogenannten Abschaltmechanismus, wo wir uns gefühllos machen. Ja, unsere Aufmerksamkeit geht aus dem Körper raus und es gibt diese innerliche Erstarrung. Wir kennen das Fight and Fly, also das Nervensystem reagiert primär mit Flucht und Angriff und wenn das nicht möglich ist, gibt es die Erstarrung. Und das ist ja bei Kindern oft das Einzige, was möglich ist. Und das Nervensystem geht in den sogenannten Überlebensmodus. Kinder geben sich unbewusst die Schuld am Verhalten ihrer Eltern. Also die schreckliche Wahrheit, dass sie ihren Eltern nicht vertrauen können, ist so unfassbar, dass sie sich selbst dafür die Schuld geben. Das ist auch nochmal ein komplexer Mechanismus. Was ich auch noch ansprechen möchte, was in der Therapie immer wieder ein ganz wichtiges Thema ist, diese schwierige innere Erfahrung der Verwirrung. Die Kinder spüren, dass hier irgendwas nicht stimmt, ohne es benennen und klären zu können und bleiben in so einem Verwirrungszustand. Und das kennen wir ja auch bei Erwachsenen. Ja, ihnen geschieht ein Unrecht und dann fragen sie sich zuerst, was sie falsch gemacht haben, obwohl das Unrecht offensichtlich ist. Das ist so ein Muster aus der Kindheit.
Und wie geht es dann den Kindern als Erwachsene? Wie wirkt sich das also aus im Erwachsenenalter?
Also unser tagtägliches Leben wird von unguten Mustern beeinflusst, die in unserer Kindheit von emotional destruktiven Eltern gesetzt wurden. Und viele wissen nicht, warum mit ihrem Leben etwas nicht stimmt. In der Gegenwart tauchen zum Beispiel Ängste und andere schmerzhafte Gefühle auf. Ja, wir fühlen uns vielleicht ständig ohnmächtig oder ständig ärgerlich. Und bei diesen Gefühlen ist uns oft nicht bewusst, dass sie mit alten Erfahrungen aus unserer Kindheit verknüpft sind, primär mit diesen alten Erfahrungen. Und das Kindheitstrauma ist nicht in der Geschichte gespeichert, sondern in unserem Nervensystem, in unserem Körper. Und deshalb brauchen wir zur Heilung einen fühlenden Zugang zu unserem Körper. Forschungsergebnisse beweisen, dass emotionaler und körperlicher Missbrauch Veränderungen im Gehirn hinterlässt, die die Entstehung von physischen und psychischen Krankheiten wie zum Beispiel Angststörungen und Depressionen begünstigen. Dabei sind die Folgen von emotionalem Missbrauch ähnlich wie bei körperlicher Gewalt. Ja, also dieser emotionale Missbrauch ist ja, glaube ich, auch, soweit ich gelesen habe, jetzt gesetzlich verankert. Ja, dass Kinder auch seelisch nicht verletzt werden dürfen. Die Symptome kumulieren sich natürlich, wenn mehrere Formen von Missbrauch und Misshandlung erfahren wurden. Also frühe Traumata führen zu dauerhaften Dysregulationen des Stresshormonsystems, zu chronischer Erschöpfung und Nebennierenschwäche. Und das ist ein Problem in der Therapiearbeit. Also ich kann Menschen sehr helfen, sich emotional wieder zu regulieren, in ihrem Leben anzukommen, ausgeglichener zu leben. Aber diese Nebennierenschwäche ist ein ernsthaftes Problem, weil die körperlichen Reserven erschöpft sind. Also man kann das stabilisieren, aber oft nicht heilen. Weitere Folgen sind auch, als Erwachsene trauen wir unserer Wahrnehmung nicht. Wir tragen viele Ängste, Wut in uns. Wir haben eine zu geringe Selbstachtung, zu geringes Selbstvertrauen. Wir fühlen uns nicht liebenswert oder nicht liebenswert genug. Wir führen selbstdestruktive Beziehungen. Wir haben Angst, anderen Menschen zu vertrauen, uns wirklich einzulassen. Und es gibt manchmal so eine unbewusste Erwartung, dass etwas Schlimmes passiert.
Da möchte ich noch mal einhaken. Wir führen selbst destruktive Beziehungen. Wie äußert sich das, Frau Paquet?
Es gibt ja so diesen Mechanismus, dass sich Paare auf Herzebene treffen und auf Traumaebene. Also die Traumamuster passen zusammen wie Steckdose und Stecker. Ja, also dieses Muster, Traumamuster, das ist in der Paartherapie immer wieder faszinierend zu beobachten, wie wirklich die Verletzung des Partners mit der Verletzung des anderen zusammenpasst, ja, wo die sich gegenseitig wirklich antriggern. Ja, und letztendlich, meine persönliche Meinung ist, dass dieser Mechanismus nicht dazu da ist, damit wir aneinander leiden, sondern damit wir miteinander heilen. Und da braucht es halt Bewusstheit hinzuschauen, da braucht es Unterstützung von außen und wir können diesen Heilungsraum schaffen. Hier verweise ich wieder auf die Sendung Ehe wir uns trennen vom Juni letzten Jahres, wo ich diese Schritte der mitfühlenden Begegnung beschrieben habe, ja, und diesen Heilungsraum zu schaffen. Also unbewusst suchen wir uns wohl Partner, die uns, sagt man ja auch, an die Eltern erinnern oder auch die Partner entwickeln sich dann irgendwie so wie durch ein Wunder, sage ich mir, wie durch ein ungutes Wundern, entwickeln die Verhaltensweisen unserer Eltern und wir werden mit unserem alten Schmerz konfrontiert. Meine Überzeugung ist, damit es endlich geheilt werden kann. Also die Frage ist, reiben wir uns in einer Beziehung auf und verletzen uns ständig oder nutzen wir das, was auftaucht, wirklich, um bewusster zu werden, um zu heilen, um das zu betrauern, um mehr Nähe zu erfahren miteinander, um uns mehr einlassen zu können. Genau. Und Menschen, die als Kinder Verletzungen erfahren haben, haben Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zu erspüren und auszudrücken, ja, und sie sind schon eher mal emotional instabil. Also, was ich auch Ihnen mitgeben möchte, liebe Hörer, liebe Hörerin, das kann Sie emotional, können Sie Dinge schon mal ins Schleudern bringen, ja, wenn man sensibel ist, passiert das so und so schneller und eher. Die Frage ist nur, wie schnell kann ich mich wieder regulieren? Das ist die Hauptfrage, ja. Mir kann es den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich kann hochemotional sein. Wie schnell schaffe ich es, mich wieder zu regulieren? Und dieser Regulationsmechanismus ist in der Regel durch erfahrene Traumatisierungen verletzt, ja, oder auch schwer zugänglich. Hier noch ein Verweis, Sendung vom 12.12. Die Sendung über Bindungsverletzungen. Ja, wenn ich als Kinder permanent Verletzungen erfahre, entstehen Bindungsstörungen, Bindungsverletzungen. Thema, nimm mich einfach in den Arm und halte mich. Hier am 12.12.2016 hatten wir gemeinsam die Sendung.
Und jetzt haben Sie eingeschaltet in der Lebenshilfe, wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, ist unser Thema. Wir sprechen mit Peggy Paquet. Sie spricht darüber, wie unsere Herzen dann heilen können und wieder stark werden. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie behandeln uns destruktive Eltern vielleicht heute. Das ist heute eine Sendung einmal für Menschen, die selbst Eltern sind, die sich dabei beobachten können, wie gehe ich mit meinen Eltern, welche Art von Beziehung führe ich, was beobachte ich an meinem Partner, wo stehe ich in Verantwortung, meinen Kindern gegenüber sie zu schützen und wann wende ich mich auch wieder meinem Partner zu und muss mit ihm vielleicht auch in Konfliktgespräche, in klärende Gespräche gehen, wobei wir uns immer einig sein müssen, dass wir einen Partner nicht ändern können. Dann steht vielleicht auch die Frage im Raum, wann brauche ich als Betroffener
ganz wichtiger
oder
Punkt.
Brauchen Eltern also, Unterstützung und müssen sich Hilfe holen?
Genau, so ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn Paare sich gegenseitig in ihren Wunden antriggern, braucht jeder Unterstützung von außen separat, ja, weil das bestimmte Dinge gehören einfach nicht in diesen Beziehungsraum und können sich dort weiterentwickeln und dann kommen sie wieder zusammen und dann gibt es im Alltag Situationen, wo sie sich aufreiben, wo sie gelernt haben, selber schon mit den ganzen Gefühlen da zu bleiben, mit dem Thema da zu bleiben. Und wo sich dann innerhalb auch mit dieser mitfühlenden Begegnung, die ich beschreibe, mehr Mitgefühl, Verständnis entwickelt und dadurch auch Schmerz heilen kann. Also es ist wirklich beides. Wenn ein Paar meint, sie schafft es alleine, reicht das oft nicht, wenn so tiefe Wunden sind. Und gleichzeitig, wenn jeder irgendwie, sag ich mal, im Außen vor sich hin wurstelt und man kommuniziert nicht miteinander und begegnet sich nicht wirklich, werden wir auch nicht ausreichend oder nicht wirklich gut zusammenwachsen.
Es ist ein Abwägen, es ist eine Gratwanderung. Wir sind herausgefordert, hinzuschauen, wenn die Kindheit Wunden hinterlässt. Unser Herz kann heilen und stark werden. Und gleich sprechen wir auch noch darüber, warum es so notwendig ist, wirklich hinzuschauen und zu benennen, was auch geschehen ist, vielleicht in der eigenen Kindheit. Also gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute in der Lebenshilfe darüber, wie sich elterliches Verhalten langfristig, ja, schädigend könnte man sagen, und verletzend auf Kinderseelen auswirkt. Ob es nun Kinder sind, die wir heute durch das Leben begleiten, oder unsere eigene Seele, die verletzt wurde durch die Beziehung ihrer Eltern. Da haben wir eben schon darüber gesprochen, was dazu zählt, dass uns Verletzungen zugefügt wurden, und natürlich körperliche Misshandlung, verbale Verletzungen wie auch Festlegungen, die uns gesagt werden, ach, du machst ja nie was richtig, du bist schlecht, du bist wertlos. Das zählt auch zu emotionalen Missbrauch, wenn wir ständig herabgesetzt wurden, vielleicht als Kinder oder Eltern uns damit bestraft haben, wenn wir nicht so waren, wie sie uns wollten, dass sie uns mit Desinteresse missachtet haben, oder wie Frau Paquet eben schon herausgestellt hat, dass es keine gute Erziehungsmöglichkeit ist, das Kind auch wegzuschicken, damit es mal darüber nachdenkt, was es falsch macht. Vielleicht eine Erziehungsmaßnahme, die sehr beliebt ist. Sie hat den Tipp gegeben, wenn man sich als Eltern selbst einmal regulieren muss, herunterfahren muss, um Ruhe in eine angespannte Situation, in einen Konflikt hineinzubringen, dass man eher als Elternteil selber hinausgeht
und ankündigt, dass man wiederkommt.
Und sehr gut. Und dem Kind einfach sagt, ich gehe jetzt nicht einfach weg, sondern ich bleibe in Beziehung mit dir, ich komme wieder. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Kinder auf die Verletzungen ihrer Eltern reagieren. Und jetzt sprechen wir weiter darüber. Die Beziehung mit den Eltern geht ja weiter. Vielleicht gehören sie auch zu den Menschen, deren Eltern schon verstorben sind. Aber trotzdem, auch in der Rückreflexion kann man schauen, wie haben mich die Eltern als Erwachsener behandelt, oder wie behandeln uns destruktive Eltern heute als Erwachsene?
Heute noch, genau.
Ja.
Also destruktive Eltern werden ihre Kinder immer wie Kinder behandeln, auch wenn die 40, 50 Jahre alt sind.
Vielleicht, dass wir den Begriff destruktiv nochmal erklären.
Also wirklich zerstörerisch, sehr destruktiv. Etwas, was wirklich nicht heilsam wirkt, was schädigend wirkt. Solche Eltern geben Kindern ungefragte Ratschläge, selbst gegen das Wehren der Kinder. Sie mischen sich in Entscheidungen ihrer Kinder ein, und manchmal ist das für Kinder sowas von normal. Ja. Sie halten sie in finanzieller und emotionaler Abhängigkeit und tun so, als wäre das jetzt irgendwie eine Liebesgabe, und betrachten das Streben ihrer Kinder nach Individualität als persönlichen Angriff. Ja, das muss man wirklich erstmal dahinter erspüren. Sie manipulieren ihre Kinder durch Schuldgefühle und Drohungen, oh, was du uns wieder antust. Und dabei geht es letztendlich nur um die Bedürfnisse der Eltern. Sie werten ab, was ihre Kinder erreicht haben, und sie lassen sie immer so ein bisschen klein und dumm erscheinen. Sie schüren Ängste, Verbindungsverlust. Also wir müssen uns vorstellen, ein Kind, was nicht genügend Bindung bekommen hat, ja, und immer Angst hatte, dass die Eltern aus dem Kontakt gehen, das wird auch als Erwachsener eine Angst davor haben, vor diesem Kontaktabbruch. Und die Eltern drohen subtil oder offen mit Kontaktabbruch. Und sie machen die Kinder für ihr emotionales und körperliches Wohlergehen verantwortlich, mehr oder weniger offensichtlich. Und wenn wir ganz ehrlich hinschauen, unterschwellig wollen diese Eltern nicht, dass es ihren Kindern zu gut geht, denn dann wären sie zu unabhängig. Und das sich einzugestehen, ist wirklich hart. Und dass also meine Eltern mir nicht wünschen, dass es mir wirklich richtig gut geht. Also wenn das jemand sich traut auszusprechen, das ist sehr bewegend.
Natürlich in der Lebenshilfe geht es uns auch darum, heute auch Schritte der Heilung zu gehen, Heilungswege zu gehen, auch Möglichkeiten zu finden. Wie können wir ja unsere Wunden aus der Kindheit als Erwachsene heilen? Was sagen Sie dazu als Traumatherapeutin?
Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, der sich wirklich lohnt. Ich möchte vorab was zum Thema Vergebung sagen. Wichtiges Thema. Vergebung ist bedeutsam. Aber nicht selten wird so wie ein Deckel, wird die Vergebung wie ein Deckel über die nicht geheilten, nicht gelösten Gefühle gestülpt. Diese Gefühle, aber die Schmerzen im Untergrund weiter. Ja, vor der Vergebung kommt immer das Anschauen, Aussprechen und ein wichtiges Wort, das Bezeugen des Schmerzes. Das bedeutet, dass wir bereit sein müssen, wirklich alles, was uns angetan wurde, anzuschauen. Und dass es ein Gegenüber braucht, das kann der Therapeut sein, der Seelsorger oder eine andere Vertrauensperson, wo wir alles, was wir erlebt und gefühlt haben, aussprechen können und unser Gegenüber uns voll Mitgefühl vermittelt. Ich sehe dich, ich höre dich, verstehe das und ich höre und bezeuge, was dir geschehen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht übergehen können.
Und dabei geht es nicht gemeinsam, die Person, die uns wehgetan hat, jetzt schlecht zu machen und schlecht dastehen zu lassen.
Ich erzähle das, was ich erlebt habe. Ich erzähle das, was ich gefühlt habe, wie es mir heute damit geht. Und es jemand, ja, ich sehe, dass das geschehen ist. Das ist etwas für unser Nervensystem, was ganz wichtig ist. Ja, so als Rückkopplung, auch um mir selber zu vertrauen. Zweiter Schritt kommt dann die Heilung der emotionalen Wunden und dann erst das Thema Vergebung. Und meine persönliche Meinung zur Vergebung ist, dass ich die nicht direkt anstreben kann. Vergebung geschieht, wenn wir den Schmerz heilen, der Vergebung im Wege steht. Wut, Trauer, Schuld, Scham, Angst, das sich löst, da bahnt sich Vergebung wirklich so ein Licht den Weg durch unsere Seele. Und Vergebung heißt auch nicht gutheißen. Ja? Vergebung heißt, in Frieden zu kommen.
Und als Christen nehmen wir in die Vergebung immer noch Jesus Christus mit hinein, der uns den Weg der Vergebung führt.
Das ist das Licht, was in unsere Seele durchscheint. Genau. Ich habe schon gesagt, der zweite Schritt, die emotionalen Wunden heilen. Der Heilungsweg aus den Wunden der Kindheit ist immer mit starken Emotionen verbunden. Ja, wir drücken uns ja nicht umsonst darum hinzuschauen, weil das einfach unangenehme Gefühle sind, wo wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Wut, Angst, Verwirrung, Trauer, Ohnmacht, Fassungslosigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Gefühlsaspekt, diese Fassungslosigkeit. Wie konnten die das tun? Ja, manche Kinder stecken als Erwachsene unglaublich tief in dieser Fassungslosigkeit fest. Ich kann das nicht glauben, dass sie das tun konnten. Und all das will gefühlt und gelöst werden. Und wenn wir uns aus der ungesunden Abhängigkeit von unseren Eltern lösen, werden wir auch der tiefen Verlassenheit, Schuld und Scham begegnen. Wichtiger Aspekt, dass wir auf dem Weg der Heilung jeden Druck herausnehmen. Wir haben es nicht eilig. Ja? Jeder Druck selbst ist Symptom des Traumas, ist die Angst, noch mehr leiden zu müssen. Ja? Wichtig sind die einzelnen Fortschritte, nicht das Tempo. Um diese starken Gefühlsladungen zu heilen, zu lösen, ja, dass sich diese Emotionen in unserem Nervensystem weiter bewegen können, arbeite ich mit der genannten Therapiemethode liebevolle Zwiesprache. Wir haben hier auch Sendung drüber gemacht und mit dem Herbst kommt nochmal eine neue Sendung zur liebevollen Zwiesprache. Genau, und wir haben die Dreierreihe in mir selbst zu Hause sein, auch beim Radio Horeb. Eine Therapie ist oft notwendig, um die tiefgehenden Bindungsverletzungen, die Lebensängste oder auch selbstverletzendes Verhalten Stück für Stück zu heilen. Sich Hilfe über eine Therapie zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut und Achtung sich selbst gegenüber. Wichtiger Punkt ist die Stärkung der eigenen Grenzen und der inneren Basis. Das kann ich hier nur anreißen. Also Kinder mit verletzten Eltern fehlt oft das Urvertrauen, fehlt ein gesundes Grenzen setzen, fehlt das Gefühl für ihren inneren und äußeren Raum und für ihren Wert, Selbstwert. Also hier ist es wichtig, dass Schuldgefühle abgebaut werden, damit, also die einem gesunden Egoismus, also das Wort Egoismus passt nicht, aber ich sag mal, dieses wirklich auf sich selbst schauen, haben ja viele nicht gelernt oder nicht gesund gelernt. Und oft fragen mich Klienten, darf ich wirklich auf mich schauen? Darf ich da Nein sagen bei meinen Eltern? Darf ich meine Bedürfnisse an erster Stelle setzen? Also verletzende Eltern haben uns eingeredet, dass wir egoistisch seien, sobald wir ein Bedürfnis äußern oder äußerten. Und dabei sind es die Eltern, die extrem egoistisch sind. Und wir lernen, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und die Verantwortung loszulassen für das Leben unserer Eltern, vor allem für deren emotionale Situation. Also das ist das, was gang und gäbe ist, dass uns Eltern subtil für ihre emotionale Stabilität missbrauchen. Wir sind nicht zuständig für die emotionale Regulation unserer Eltern. Das ist ihr Gefühlsleben, das hat mit uns nichts zu tun. Für die emotionale Regulation unserer Eltern waren deren Eltern verantwortlich. Mhm. Und sie stellten uns nun an den falschen Platz. Ja?
Also was aber nicht heißt, dass ich kein Mitgefühl heute mit meinen Eltern habe.
Ja, genau, perfekt. Perfekte Ergänzung. Ja, Mitfühlen, echtes Mitfühlen ist, ich bleibe in meinem Raum, ich fühle zum anderen rüber, ohne in dessen emotionalen Raum, sag ich mal, hineinzufallen. Ja, ich bleibe in meinem Raum. Aber dieses für die emotionale Regulation zuständig zu sein, ich muss jetzt was machen, damit es meinen Eltern besser geht, ja. Und da sind ganz, ganz, ganz viele drin. Und sich innerlich, das ist auch so ein therapeutischer Schritt, an die Stelle des Kindes zu stellen, weg von dem Platz der Eltern meiner Eltern. Ja? Also diese Familienlinie, Großeltern, Eltern, Kind. Ich stelle mich an die Stelle des Kindes und ich bin für meine Kinder zuständig und nicht für meine Eltern. Das heißt nicht, dass ich nicht mich darum kümmere, dass meine Eltern gut gepflegt werden, dass der Pflegedienst kommt, dass sie zum Arzt fahren. Also praktisch kann ich entscheiden, ja, ob ich das mich zuständig fühle, aber nicht emotional. Das ist ein Riesenunterschied. Und das wird oft vermischt.
Ja, ich kann vielleicht mitfühlen, dass eine tiefe Unzufriedenheit da ist, eine Einsamkeit, aber ich kann
es stehen lassen.
Ihr Leben rückgängig machen.
Ich lasse es da stehen und das können viele Kinder nicht. Viel Bedeutung messe ich dem Vertrauen in die eigene Wahrnehmung bei. Egal, was die Eltern sagen, dass unsere Wahrnehmung nicht stimmt, gebe ich meinen Klienten immer mit, ihre Wahrnehmung stimmt immer. Lieber irren sie sich einmal, aber die stimmt immer, dass sie sich selber darin vertrauen. Weiterhin ist es wichtig zu lernen, besser die eigenen Grenzen zu erspüren, sie auch im Außen zu kommunizieren und eigene Entscheidungen zu treffen, ohne auf andere Personen zu hören. Ja, da gibt es immer die Tendenz, so andere Menschen zu fragen. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Leben ganz und das ist die Grundvoraussetzung für den Weg in die innere Freiheit. Und die Wunden aus unserer Kindheit werden nicht über Nacht verschwinden, doch wir werden mehr und mehr in unserem Leben ankommen, werden mehr und mehr über unsere inneren Ressourcen verfügen können und mehr Lebendigkeit erfahren. Nach jedem Schritt Heilung eines alten Schmerzes entsteht ein neuer Raum in uns, ein Stück neues Lebensgefühl in uns. Und unser Nervensystem und unsere Seele orientieren sich immer wieder ein Stück neu. Ja, das ist ein fortlaufender Prozess, in dem es manchmal große und oft kleine Veränderungsschritte gibt. Und auch wichtig an der Stelle, dass wir unsere Erinnerungen nicht mit Gewalt aufreißen und aufdecken müssen, sondern wir können unserem Innersten vertrauen, dass mit großer Weisheit immer die Themen und Verletzungen ans Licht kommen, ins Bewusstsein kommen, die jetzt geheilt werden wollen und können. Und ich erinnere mich an eine Fortbildung, an der ich teilgenommen habe, in der es intensiv um diese schmerzlichen Erfahrungen aus der Kindheit ging. Und ich war die ganze Woche unter Tränen durch Trauer, Wut und Ohnmacht hindurchgegangen. Und in der abendlichen Stille und Integrationszeit gab es so einen Moment, wo ich spüren konnte, wie ein Teil von mir ganz, sag ich mal, auf der Erde landete, ganz in diesem Leben ankam. Also es fühlte sich so an, wie ein Vogel im Landeanflug auf dem Boden aufsetzt und sich niederlässt. Und dieses Gefühl, mit mir und meinem Leben verbunden zu sein, das ist geblieben.
Und für viele Menschen heißt es auch, das Gefühl, auch eine innige Jesus-Beziehung eingehen zu können, weil es hören wir auch immer wieder bei Radio Horeb, dass Menschen sagen, ich sehne mich nach einer Beziehung auch zu Jesus Christus, dass ich die Stimme Gottes höre. Aber diese, es heißt ja auch, haben wir jetzt auch in den Evangelien gehört, meine Schafe hören meine Stimme. Doch wenn ich vielleicht Bindungsverletzungen habe, fällt es mir auch schwer, vielleicht die Stimme des Hirten und so auch die Stimme Gottes zu hören.
Also das kann ich mit einem Satz formulieren. Trauma steht zwischen mir und Gott. Ja, es schneidet mich ab, ich bin nicht ganz in meinem Leben, ich kann nicht ganz spüren, da wo ich nicht anwesend bin, kann ich mich nicht verbinden.
Und wie wir in diese Verbindung hineinkommen können, das haben wir gerade gehört. Wie können wir unsere Wunden aus der Kindheit als Erwachsene heilen? Sie haben uns jetzt Heilungsschritte aufgezeigt, den Weg der Vergebung zu gehen, dass Gefühle heilen können, dass wir vielleicht auch eine Therapie wahrnehmen müssten oder verstärkt Seelsorge und dass die Stärkung der eigenen Grenzen eine wichtige innere Basis darstellt, dann gibt es die Phase der Neuorientierung. Wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, unser Herz kann heilen und stark werden. So das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit der Therapeutin für liebevolle Zwiesprache und Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Ich bin im Gespräch mit Peggy Paquet. Frau Paquet, warum ist es denn so notwendig, wirklich hinzuschauen und benennen, was geschehen ist? Weil es heißt ja auf der anderen Seite, auch im Evangelium, leg die Hand an den Pflug und geh voran und nicht schaue zurück. Ja.
Das mit dem Zurückschauen ist ja von einem Punkt der Gegenwart aus. Ich habe ja im Gegenwart Probleme, ich habe ja in der Gegenwart Symptome. Das Zurückschauen geschieht ja nicht um des Zurückschauens willen, sondern es geschieht wirklich.
Weil ich festhalte,
sondern. Ja, ich erlebe etwas in der Gegenwart, was mich beschäftigt, was mich belastet. Mhm. Und wenn ich da tiefer gehe, taucht das aus der Vergangenheit auf. Viele Erwachsene sehen nicht den Zusammenhang zwischen dem Verhalten ihrer Eltern und ihren emotionalen Problemen. Sie können oder wollen nicht glauben, dass die Bindung und die Beziehung zu den Eltern ihr gesamtes Leben entscheidend beeinflusst. Für ein Kind ist das normal, was es in der Familie erlebt. Ja? Und wenn das Kind älter wird, begreift es zwar irgendwie, dass Schläge und Entwertungen nicht richtig sein können, doch unbewusst trägt es einen Teil der Verantwortung dafür in sich. Meine Eltern haben mich so behandelt, weil ich so schwierig war. Ja, ist auch ein ganz typischer Satz. Und viele in der Kindheit verletzte Menschen meiden die schmerzliche Wahrheit, dass ihre Eltern tatsächlich einen Verrat an ihrer Verletzlichkeit begangen haben, an ihrer Unschuld begangen haben, sage ich mal, als sie am verletzlichsten waren. Und Menschen bauen ihr halbes Leben eine Mauer zur Verteidigung vor der Wahrheit auf, durch den psychologischen Verteidigungsmechanismus Verleugnung. Ein Mechanismus, der schmerzliche Erfahrungen aus dem Bewusstsein heraushält. Und wenn Menschen vor mir sitzen, wirklich mit massiven seelischen, psychischen Problemen und erzählen, dass sie eine schöne Kindheit hatten, dann werde ich hellwach, weil es dann hier in der Regel diesen Mechanismus betrifft. Die durch Verleugnung entstehende Erleichterung ist begrenzt, weil der Schmerz im Innersten nicht wirklich schweigt und durch psychische und physische Symptome auf sich aufmerksam macht. Und der Preis für diese Verleugnung ist hoch, weil viel Lebenskraft darin gebunden wird und der innere Druck beständig steigt. Und dieser wichtige Schritt besteht darin, die Wahrheit anzuschauen. Ja, manchmal rationalisieren wir auch, was uns angetan wurde. Also ich sage jetzt mal so unlogische Sätze wie, meinem Vater gingen nur die Nerven durch, als er mich schlug. Was rechtfertigt einem Vater, wenn er keine Nerven hat, sein Kind zu schlagen? Ja, oder meine Mutter war so unglücklich, deshalb konnte sie sich nicht um mich kümmern. Was steckt denn da für eine wirkliche Logik dahinter? manche Menschen haben eine Riesenangst, die Wahrheit über ihre Kindheit auszusprechen. Ja, wenn ich das wirklich beim Namen nennen würde, könnte alles zusammenbrechen. Ja, das würde ich nicht aushalten. Oder ich könnte die Bindung zu meinen Eltern verlieren. Ja, wir haben eine große Angst vor Bindungsverlust oft dahinter. Doch solange wir schweigen, bleiben wir in der abhängigen Eltern-Kind-Beziehung und werden nicht frei für unser eigenes, unser ganzes Leben, unser volles Leben. Selbst wenn wir uns gegen die Eltern auflehnen, manche sagen, ja, ich bin nicht abhängig, ich bin im Clinch mit meinen Eltern und wir streiten uns immer, aber auch das ist eine innere Abhängigkeit, ja. Und solange wir abhängig sind, können wir uns nicht entfalten und können damit nicht das in die Welt einbringen, was wir wirklich zu geben hätten. Und es geht bei diesem Anschauen nicht darum, die Eltern in allem zu verdammen, sondern Raum zu schaffen, dass die Wunden gesehen werden können, dass sie heilen können, um unseren eigenen Weg zu gehen, wirklich unseren ganz eigenen. Und wenn Eltern in der Gegenwart weiterhin verletzend, manipulativ und kräfteraubend sind, ist es wichtig, genau zu erspüren, wie viel Kontakt überhaupt möglich und sinnvoll ist, ja. Und es kann sein, dass ein Kontaktabbruch eine Zeit lang oder auch längerfristig die einzige Lösung sein kann, weil ein Kontaktabbruch ist das Ende einer langen Reise, einer langen Reihe von Geschehnissen und von Sprachlosigkeit in einer Familie.
Und das gibt's ja heute leider zu oft, dass Kontakte abbrechen, ob zu Geschwistern oder auch zu den Eltern.
Oft unnötig, aber es gibt Punkte, wo es notwendig ist für die Heilung. Ja, dass nicht immer wieder neue Verletzungen hinzukommen, wenn es da keine Einsicht gibt.
Wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, unser Herz kann heilen und stark werden. Unser Thema, Sie können anrufen, haben Sie Fragen zu Ihren eigenen Kindheitswunden. Das Telefon ist für Sie freigeschaltet unter der 089 517 008 008. Jetzt ist die Gelegenheit, Frau Paquet zu fragen, zu stellen, wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, haben Sie vielleicht Fragen zu Ihrer eigenen Lebensgeschichte an Frau Paquet, die Rufnummer 089 517 008. Wenn wir Sie auf Sendung nehmen, können Sie gerne anonym auch auf Sendung gehen. Sie müssen in der Sendung, in der Live-Sendung nicht Ihren Namen sagen. Frau Paquet, was, wenn es keine Versöhnung miteinander geben kann, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil
also Eltern zum Beispiel eine schwere Persönlichkeitsstörung haben.
Oder auch verstorben sind vielleicht auch oder nicht greifbar.
Na, ich möchte eher von Eltern reden, die noch leben. Ja. Das mit dem Verstorbensein ist nochmal ein ganz anderer, also wenn Eltern verstorben sind, nochmal ein ganz anderer Aspekt. Aber ich denke wirklich an Eltern, die Persönlichkeitsstörungen haben, wo das Erleben auch verändert ist, wo der Empathiemangel einfach so stark ist, oder Eltern, die selber so stark traumatisiert sind, dass ihre Mitfühlfähigkeit eingeschränkt ist. Also die Konfrontation dieser Eltern mit ihren schrecklichen Taten bringt selten die gewünschte Wiedergutmachung, ja, weil den Eltern einfach an dieser Mitfühlfähigkeit fehlt. Und wenn sie ihre Fehler zugeben würden, würde ja ihr ganzes falsches Selbst, ihr ganzes Lebensgebäude einstürzen. Denn Eltern haben ihre eigenen Verleugnungsmechanismen. Wir haben ja nur dein Bestes gewollt. Das ist ein ganz gefährlicher Satz, ja. Was heißt das? Dein Bestes, mein Bestes? Das stimmt doch gar nicht. Das bildest du dir ein, sagen Eltern. Oder wir haben alles für dich getan und nun bist du so undankbar. Und solche Aussagen verwirren die erwachsenen Kinder im höchsten Maße und es untergräbt ihr Vertrauen in die eigene Wahrnehmungsfähigkeit. Also das sind Punkte, wo wir nicht zusammenkommen, ja. Ich möchte auf den Satz eingehen aus der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren, ja. Das ist extrem wichtig, dahin zu schauen, ja, für unser Seelenheil auch. Wie können wir dies tun, wenn die Eltern uns beschimpft, geschlagen, emotional oder körperlich missbraucht haben, ja? Und wie können wir damit umgehen, wenn wir erkennen, zum Beispiel, dass es zwar keine laute Gewalt gab, aber sehr, sehr viel stille, subtile, zersetzende Gewalt, oder dass Unberechenbarkeit und Angst vor den Verhaltensweisen unserer Eltern unsere ganze Kindheit bestimmt haben? Das Gebot, die Eltern zu ehren, meint sicher nicht, alles von ihnen ein Leben lang zu ertragen. Es meint nicht, sich weiter emotional oder praktisch missbrauchen und manipulieren zu lassen. Verletzende Eltern neigen dazu, ihre Kinder als Verlängerung ihres Selbst zu betrachten, nicht als eigenständige Individuen. Ja? Also den Eltern geht es prima um ihre eigenen Bedürfnisse. Sie haben den Anspruch, dass ihre Kinder immer für sie da sind, zum Beispiel auch klaglos die Pflege übernehmen. Wenn Kinder, also Erwachsene als Kinder verwundet wurden, leiden sie weiter unter dem Verhalten und dem Missbrauch und sie kommen nie wirklich auf ihren Heilungsweg und nicht in ihr eigenes Leben. Ich betrachte, dass die Eltern zu ehren und zu achten, es ist ein innerer Maßstab. Ja, wir können durch unsere Verletzungen hindurchgehen und ganz, ganz unter dem Schmerz können wir eine tiefe Liebe auch zu unseren Wunden verursachenden Eltern finden. Ja, und diese Liebe ist immer da und was wichtig ist, sie ist unabhängig von einem Kontakt oder Nichtkontakt zu unseren Eltern. Und in der systemischen Therapie gibt es die zutiefst sinnvollen Schritte, den Eltern zu danken, dass sie einem das Leben geschenkt haben, ihren Lebensweg zu ehren und zu respektieren und sie zu segnen. Und gleichzeitig achten wir zutiefst unseren eigenen Lebensweg und erlauben uns, ihnen Frieden zu gehen. Und wenn wir kein Verständnis, keine Wiedergutmachung von unseren Eltern erfahren können, dann kann dies einen tiefen Trauerprozess darüber auslösen, dass es im Außen nicht heil werden kann. Doch dieser Trauerprozess wird in unserem Innersten etwas heilen. Die Tränen der Vergeblichkeit waschen unser Herz rein. Und Abschlussstatement: Unsere Eltern tragen die Verantwortung für das, was sie uns antaten. Aber wir tragen die Verantwortung dafür, wie wir mit den Folgen umgehen. Wir können unser erlittenes Leid an unseren Kindern, Partner oder anderen Menschen weitergeben. Oder wir können uns über unser Leid bewusst werden, unsere Heilungsschritte gehen und unser erlittenes Leid in Liebe verwandeln.
Dankeschön bis hierhin, Frau Paquet. Wir haben Hörer in der Leitung. Als erstes darf ich jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, wenn die Kindheit Wunden hinterlässt, unser Thema heute, unser Herz kann heilen, sagt Peggy Paquet, Traumatherapeutin, Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Und es kann stark werden. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Stefaniak aus Ettorf. Grüß Sie.
Ja, ich grüße Sie auch, Frau Böhler und Frau Paquet. Also Frau Paquet, meine Kindheit ist genauso verlaufen, wie Sie das heute Morgen beschrieben haben. Und durch Ihre Sendung über Radio Horeb konnte ich ganz wahnsinnig Heilung erfahren. Also Sie haben ja nicht, ist ja nicht die erste Sendung, die Sie heute bringen, sondern ganz viele. Und ich bin tatsächlich heil geworden. Und in dem Moment, wo ich meiner Mutter verzeihen konnte, meine Mutter hat schon lange nicht mehr gelebt, ich habe ihr nach ihrem Tode verziehen, konnte ich endlich erwachsen werden. Endlich konnte ich erwachsen werden und da war ich schon über 60. Und wenn ich heute über meine Mutter nachdenke, ich kann das nicht vergessen, was sie mir angetan hat. Aber wie gesagt, ich habe es ihr verziehen und mitunter spreche ich auch noch drüber, vielleicht um andere Leute darauf aufmerksam zu machen, was sie ihren Kindern antun oder so.
Weil und es einfach klingt so, dass das wirklich auch ein hochemotionaler Prozess war. Das höre ich so raus.
Also ja. Mitunter kommen ja auch heute noch die Tränen deswegen. Aber ich bin endlich in der Lage, dass mir nicht mehr die Haare hochgehen, wenn ich an meine Vergangenheit und an meine Kindheit denke. Und ich kann inzwischen emotionslos eigentlich darüber sprechen, ne? Also mit anderen Leuten. Ne? Aber trotzdem, ich bin endlich.
Haben Sie das Ihrer Mutter, Ihrer verstorbenen Mutter einmal selber gegenüber aussprechen können?
Es kamen einmal Heilungsgebete über Radio Horeb auch. Ne?
Ich habe einfach so ein Bauchgefühl jetzt gerade für Sie, dass Sie Ihrer Mutter, Ihrer verstorbenen Mutter nochmal einen Brief schreiben.
Wissen Sie, es ist so passiert, von wegen, dass ich in dem Moment, also ich habe meiner Mutter verziehen über ein Gebet in Radio Horeb. Ich habe dann gesagt, von wegen, das spreche ich jetzt ganz bewusst mit für meine Mutter. Ne? Ganz bewusst. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann im Traum, so im Aufwachen, früh morgens, habe ich ein ganz wahnsinniges Liebesgefühl in mir gefühlt, so ganz warm, was sich so bewegte in mir. Und so wie hinter einem Vorhang sah ich meine Mutter.
Genau, das ist das, was in der Tiefe liegt, die Liebe der Kinder zu ihren Eltern. Das, was ich jetzt einfach noch so aufnehme, was so emotional noch in Bewegung ist bei Ihnen, ist einfach nur ein Vorschlag, dass sie, weil diese Liebe, die vergeht ja nicht, aber trotzdem kann ja oben irgendwie noch einiges in Bewegung sein, wirklich nochmal alles aussprechen und dann zum Schluss die Liebe bezeugen. Wirklich nochmal alles aufschreiben oder aussprechen, was auch immer dran ist, nochmal wirklich detailliert, was passiert ist. Und dann, wenn das wirklich, wenn wir leer davon sind, von diesem Aussprechen, dann wieder zu dieser tiefen Erfahrung zu gehen, wo Vergebung zuständig ist. Das ist einfach jetzt nur mein Bauchgefühl für Sie, liebe Frau Stefaniak.
Mhm. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Gottes reichen Segen. Frau Stefaniak hat schon auf die Heilungsgebete bei Radio Horeb angesprochen, die regelmäßig stattfinden. Immer in der Nacht um 3 Uhr laden wir Sie ein zu Gebeten und Betrachtungen und am Mittwochabend um 22 Uhr zu Heilungsgebeten. Der nächste Heilungsgottesdienst mit unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher ist am Freitag, den 2. Juni um 18.30 Uhr, also um 6:30 am Abend, Freitag, 2. Juni. Und wir bekommen immer wieder auch sehr positive Rückmeldungen, dass Menschen durch Heilungsgebete und auch die Heilungsgottesdienste die Seele sich befreit gefühlt hat und Heilung erfahren hat. Frau Scharf, auch Sie haben uns, jetzt darf ich eine weitere Hörerin begrüßen. Hallo und grüße Gott.
Grüß Gott, hallo. Ja, ich habe ein schweres Problem. Meine Tochter ist jetzt 2 Jahre an Depression, leidet sie. Und sie ist jetzt schon 9 Monate wieder in der geschlossenen Klinik. Jetzt kommt eine leichte Besserung. Mhm. Dann waren wir bei ihr. Ihre jüngere Schwester, 2 Jahre, ist damals an Leukämie erkrankt. Und ich war da sehr oft im Krankenhaus.
Als die ältere Tochter klein war, habe ich das richtig verstanden? Und wo war Ihre ältere Tochter, als Sie im Krankenhaus waren?
Ja, da war sie dann 5.
Wo war die in der Zeit?
Ja, sie war zu Hause bei der Schwiegermutter. Und damals durften ja die Kinder nicht mit ins Krankenhaus. Und ich war da wirklich sehr oft und sie ist dann auch verstorben.
Das ist ja ein großes Trauma in der Familie.
Ja. Und wie sie verstorben war, musste ja auch mit mir fertig werden. Hatte sehr viel Arbeit. Und ich war dann auch mit ihr in Therapie, aber das hat gar nichts gebracht. Und ja, sie hat dann später schon geheiratet, aber mit ihrem Mann hat sie so viele Probleme.
Von meinem Gefühl, ich bin keine systemische Therapeutin, aber das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ist wirklich diese systemische Trauer über das verstorbene Kind. Und ich denke, es gibt auch christliche Therapeuten, die systemisch arbeiten. Das wäre hier so mein erster Impuls, dass dieses verstorbene Kind, dass da eine große Schwere in der ganzen Familie liegt, was auch oft mit Depressionen zu tun hat.
Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Hörerin sich dann auch Schuldgefühle macht, dass sie vielleicht heute daran schuld ist,
das hat ganz,
dass die
ganz,
Tochter
ganz
in der Klinik
viele ist. Aspekte kann ich jetzt hier in der Kürze nicht rausfiltern, aber man spürt diese unglaubliche Schwere und ich habe einfach eine starke Resonanz auf dieses verstorbene Kind. Mhm. Und bin jetzt selber keine ausgebildete systemische Therapeutin, aber vielleicht kamen Sie hier bei beim Radio. Genau, aber ich weiß, dass es christlich-systemisch ausgebildete Therapeuten gibt und das wäre hier wirklich so meine erste Anlaufstelle. Sicher auch eine individuelle Therapie, aber einfach vom Gefühl her gerade.
Und ich möchte Ihnen zusprechen, dass jetzt auch viele Hörer einfach ja mitgehört haben und die Schwere, das, was Ihnen da an Schicksal auch widerfahren ist, dass ja unser Gebet Sie unterstützt. Und manchmal ist es auch so, wenn wir uns dann umhören, wo wir vielleicht auch Hilfe bekommen, dass uns vielleicht auch Namen genannt werden, dass wir Ideen bekommen.
Das ist wirklich oft so eine Gnade, dass wenn wir uns wirklich öffnen, dass dann auch wieso so Eingebungen kommen, welche Person jetzt dran ist, wo ich hingehen muss. Das gehört mit zu diesem Weg, unserer Intuition zu vertrauen.
Und wenn Ihre Tochter in einer Klinik ist, dann gibt es auch dort Mitarbeiter und auch gibt es auch Angehörigenarbeit, wo man sich vielleicht auch Hilfe holen kann.
Ja, beides, ja, dass man sich im Prinzip über die Institutionen die Hilfe holt und selber trotzdem noch schaut, was dran ist und schaut und spürt, genau.
Ja, so sind wir jetzt am Ende der Sendezeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Noch einmal ein Ausblick. Unser Herz kann heilen, sagen Sie. Es kann stark werden, auch wenn die Kindheit Wunden hinterlässt.
Wir werden, wenn wir durch diesen Schmerz durchgehend, werden wir Dinge verstehen, die wir sonst niemals verstehen könnten. Unser Herz wird größer, wir werden mitfühlender. Und das, zu dem wir werden, zu diesem Menschen, zu diesem Mitfühlenden, das möchten wir auch nie wieder hergeben. Ja, auch wenn die Dinge geschehen sind, können wir sie nicht ändern, aber wir können sie fruchtbar machen. Und das ist ja auch ein Credo von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie. Und das trägt mich durch meine Arbeit auch durch, in den Geschichten, die ich jeden Tag höre, dass da einfach auch Perlen entstehen können, dass das Leben fruchtbar werden kann, trotz oder auch weil das geschehen ist.
Und wir haben einen großen Schatz in unserem Glauben, nämlich dem barmherzigen Vater und einem Sohn, seinem Sohn Jesus Christus, geführt durch den Heiligen Geist, an den wir uns immer wieder wenden können. Und wir laden Sie hier auch bei Radio Horeb ein, einfach die Beziehung zu Gott zu stärken, dem barmherzigen Vater begegnen. Die Heilungsgebete bei Radio Horeb möchte ich Ihnen auch nochmal ans Herz legen und auch die Sendungen mit Peggy Paquet, worüber über die einzelnen Sendungen gibt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice Auskunft. Er kann eine Liste öffnen, wo Sie alle Sendungen sehen können. Der Hörerservice hat die Nummer 08328921110 oder wenden Sie sich an den Radio Horeb CD-Dienst. 08328 ist die Rufnummer wieder von Balderschwang, 921120. Oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org, gehen Sie in den Podcast-Bereich, da gibt es auch eine Suchfunktion und suchen nach Sendungen mit Peggy Paquet. Danke, dass Sie heute unser Gast waren.
Es war mir eine Ehre, Dankeschön.
Ja, und danke, dass auch Sie, liebe Zuhörer, uns zugehört haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.